gehen. Ich wollte gerade nur meine Sounds kontrollieren, das alles.
Ja, ja, aber jetzt kann ich schon.
Wow, beten und fasten.
Es gibt noch leichte technische Probleme, es geht gleich los.
And in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. Troubled sea. Oh, my lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore, safe to shore. My troubled sea, oh, oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will find me safe to shore. Darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse,
Jetzt sind alle wach, ne? Morgen, guten Morgen hier zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe ein Losungswort mitgebracht für heute. Die wir in Frieden stiften, werden Kinder Gottes heißen. Aus der Bergpredigt, ganz berühmter Text. Und ich denke, passt auch gut heute, wo wir über Frieden auch nachdenken. Gehört auch zum Thema Gemeinschaft, finde ich schon dazu. Ja. Und Frieden in der Welt, verfolgte Christen ist auch ein Thema heute. Das Kunterbund, wir haben eine Kindersegnung. Und der junge Erdenburger hat auch seine ganze Sippe mitgebracht, habe ich gesehen. Steht dann da auf, das sind richtig viele. Ja, herzlich willkommen in Dortmund. Haben wir noch Gäste hier unter uns, die heute das erste oder zweite Mal hier sind? Traut euch, mal Hand hoch. Okay, ich grüße auch ganz herzlich alle, die uns zugeschaltet sind über irgendwelche mobilen Endgeräte und hier dabei sind heute oder zu anderer Zeit. Ich habe schon genannt, wir haben Kindersegnung, wir haben Friedensgebet, wir haben Abendmahl. Das klingt alles so kunterbunt, aber ich denke mal so der Begriff, unter dem man es sehr schön subsumieren kann, ist Gemeinschaft. Und darum soll es auch heute gehen und ich finde auch zum Thema Gemeinschaft gehört auch Vergebung. Geklärte Beziehungen, gerade wenn wir zum Abendmahlstisch versammeln, da sollen wir auch alle miteinander auch Frieden haben, um den wir heute auch beten wollen. Und dazu würde ich einfach mal anregen, wer das Gefühl hat, dass er hier in der Gemeinde noch irgendwo ein Problem mit einem anderen hat, sage ich mal ganz, da könnte man auch während des Gottesdienstes, wenn wir hier singen oder das einfach mal hingehen, wird man die Hand reichen. So als erste Geste des guten Willens. Vielleicht mal eine Idee. Dann das Friedensgebet, das wir nach der Predigt haben wollen, da möchte ich zu einladen, dass hier vielleicht 3-4 Leute dann hier bei mir sich vorne einfinden auf der ersten Reihe und wir dann hier zusammen für den Frieden beten, für verfolgte Christen und den Frieden in der Welt. Wer mag, kann sich da gerne Gedanken machen. Ja, ich möchte mit unserem Herrn reden und ich bitte, dass Sie dazu aufstehen. Jesus Christus, hab Dank für diesen Morgen, hab Dank für die Zeit, die wir zusammen haben dürfen, die du mitten unter uns bist. Wir kommen alle aus bewegten Tagen und Wochen, aus einer unruhigen Zeit, hektischen Zeit. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt abholst in diesen Gottesdienst hinein. In die Zeit des Innehaltens, des Stillewerdens, des Aufblickens zu dir. Mach du uns doch die Hände leer, dass wir neu empfangen können, was du für uns bereitet hast. Und die Herzen offen. Herr, segne diese Zeit. Segne uns. Amen. Amen. Ja, und das nächste Lied. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne.
Das Licht. Und noch sehen wir die Sonnen nicht. Doch schon zieht ein neuer Tag herauf. Und das Licht des Morgens leuchtet auf. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht. Doch weil Jesus für die Familie noch nicht verbannt. Und das Unrecht nimmt noch überhand. Doch der Tag, er steht schon vor der Tür. Herr, du kommst, wir danken dir dafür. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht.
Noch verbirgt die Dunkelheit das Licht, und noch sehen wir den Himmel nicht. Doch die Zeit der Schmerzen wird vergehen, und dann werden wir den Vater sehen.
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne,
sprechen. Aha, guck mal, das klappt doch, das noch einmal. Guten Morgen auch nochmal von mir. Ich bin Judith Eggers, Pastorin hier in der Gemeinde, und ich darf einmal Familie Drücke mit Sohn und Freundinnen nach vorne bitten. Stefan hat schon angekündigt, wir möchten heute ein Kind segnen. Und das darf mal mit seinem ganzen Anhang nach vorne kommen. Und bei einer Kindersegnung darf auch ein Kind weinen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, kommt ruhig nach vorne, bitteschön, genau. Katharina und Christian, ihr seid mit Johannes hier. Stellt euch noch mal ganz kurz vor, für die, die euch nicht kennen.
Ja, mein Name ist Christian Drücke. Ich bin 39 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bochum, habe in Münster BWL studiert, arbeite jetzt seit 14 Jahren hier in Dortmund bei einem Anlagenbaukonzern, und ich bin da verantwortlich fürs Bitcontrolling, das ist Risikomanagement in der Angebotsphase. Ich bin eigentlich katholisch, und komme aber mit meiner Frau hier immer wieder gerne als Gast hin und finde es einfach gut hier.
Ja, danke. Ja, ich bin Katharina, ich bin ursprünglich in Hagen aufgewachsen, habe dann später in Dortmund Mathematik studiert und war dann eine Weile beruflich, also im Rheinland oder im Ausland. Bin jetzt vor gut 2 Jahren wieder zurück nach Dortmund gezogen, arbeite im IT-Bereich und ja, bin von klein an frei evangelisch aufgewachsen. Genau, das hier ist einmal meine Freundin Sarah. Wir kennen uns noch aus meiner Zeit in Bonn.
Ja, ich komme aus der FEG in Bonn. Und,
okay. Ja.
Und ich bin Julia Jostmann, die Schwester von Christian. Ich bin auch katholisch, aber gerne heute hier.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und genau, wir wollen heute Johannes segnen. In freien evangelischen Gemeinden taufen wir keine Kinder, aber sagen, wir möchten trotzdem sie besonders Gott anbefehlen, weil wir glauben, dass Kinder Gott, dass Kinder für Gott wichtig sind, dass sie einen besonderen Platz in seinem Reich, in seinem Herzen haben. Und deswegen wollen wir sie ihnen besonders anbefehlen. Das möchten wir heute tun, für Johannes beten, ihn segnen. Und das tun wir auch nach dem Vorbild von Jesus, der auch Kinder gesegnet hat, und das möchte ich uns vorlesen. Aus Markus 10. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus sagt, gerade für solche wie sie, für Kleine, für Kinder, ist das Reich Gottes. Und darum wollen wir heute Johannes auch segnen und ihm eben diesen Segen Gottes übergeben. Ihr beide habt auch Verse mitgebracht. Genau, macht es gerne.
Gut, dann würde ich mal anfangen. Es gibt zwei Bibelverse und der erste steht im Psalm 121, Vers 7 und 8, jetzt hier nach der Hoffnung für alle. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei.
In Johannes Kapitel 8, Vers 12 steht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lieber Johannes, von Anfang an warst du vom Licht fasziniert. Jede Lichtquelle hat und hatte sofort deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir, dass du Gottes Liebe und Gottes Wort immer als Licht in der Dunkelheit empfinden wirst. Ich möchte noch für dich beten. Guter Gott, sei Johannes immer ein Wegweiser und leuchte ihm seinen Weg. Lass ihn deine Wärme und Nähe spüren und leite ihn auch durch schwere und dunkle Stunden. Amen.
Ich möchte auch noch für Johannes beten, ihn segnen, betet und segne gerne mit. Ich komme mal hier so neben euch, wenn das okay ist. Jesus, du siehst Johannes, der Katharina und Christian so viel Freude bringt, auch so viel ihren Alltag abenteuerlich macht. Danke, dass du ihn geschaffen hast, dass er liebevolle Eltern hat, die um ihn sich sorgen, ihn aufziehen, ihn erziehen, für ihn beten, für ihn da sind. Dass er Onkel und Tanten hat, dass er Großeltern hat, dass er Freundinnen und Freunde hat, die ja auch für ihn da sind. Danke, dass du gesagt hast, dass Kinder ganz besonders wichtig auch für dich sind. Und wir wissen, dass auch Johannes dir besonders wichtig ist. Und so möchten wir ihn und sein Leben in deine Hände legen. Danke, dass er gesund ist und Geräusche von sich geben kann. Danke, dass er durch die Welt geht und sie entdeckt, interessiert ist. Und wir möchten dich bitten, dass er das auch weiter tun kann, dass er die Welt fröhlich entdecken kann, interessiert, seine Leidenschaften, Interessen und seine Begabungen entdecken kann, die du in ihn reingelegt hast. Dass er Beziehungen pflegen kann, Freundschaften schließen kann, die gut für ihn sind, wo er auch anderen Gutes tun kann. Und wir bitten dich auch, dass du annimmst und in ihm wirkst, dass er dich kennenlernen darf, deine Liebe erleben darf und seinen Weg mit dir finden darf. Und wir bitten dich auch besonders für Katharina und Christian, dass sie auf gute Art und Weise mit ihm umgehen, dass sie Kraft haben, jeden Tag für ihn da zu sein, ihm das zu geben, was er braucht, ihm die Grenzen zu setzen, die er braucht, ihm die Unterstützung zu geben, die er braucht. Und wir bitten dich auch, dass er immer Ratgeber in seinem Leben hat, die wirklich auch für ihn da sind, die er um Rat fragen kann. Du siehst auch, was einem vielleicht auch Angst machen kann mit einem Kind an Erziehung oder an Krankheit, was auch immer. Wir wollen das auch in deine Hand legen. Dass du Johannes geistig, geistlich, emotional, materiell, körperlich wirklich versorgst und schützt. Wir legen sein Leben in deine Hand. Und so segne ich dich, Johannes. Mit Gottes Frieden, mit seinem Schutz, mit seiner Kraft, mit seiner Hoffnung, mit seiner Liebe. Dass du das jeden Tag erlebst, dass Gott dich umgibt. Der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, gehe immer mit dir bei jedem deiner Schritte mit seinem Frieden. Amen. Ich darf euch noch eine Urkunde übergeben, da stehen die Verse drin. Und wir wollen weiter für euch da sein, für euch beten, euch segnen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, was ist sonst die Woche noch los? Am Donnerstag ist Seniorentreff. Und ich lade alle ein, die, ja, man muss jetzt nicht schon, weiß ich, 70 sein. Das Gefühl hat, ich habe jetzt mal Bock auf einen netten Nachmittag. Wir sind jetzt auch sehr viel jünger geworden. Wir haben sehr viel Nachwuchs bekommen. und dadurch hat sich die Gruppe nochmal sehr verändert und wir sind auch mobiler geworden. Die Themen sind moderner. Jetzt als nächstes haben wir jetzt hier einen Herrn von der Kriminalpolizei. Da geht es um Trickdiebe, betrügerische Geschichten. Spannend, haben wir vor 5 Jahren mal gehabt, wusste ich viele Sachen auch noch nicht. Also wer da mal Lust drauf hat, also es dürfen auch Jüngere kommen. Wer damit das um 3 am Donnerstag Zeit hat, ist also ein Senior. Ja, dann Mittwochsnachrichten, das geht ja per E-Mail rum. Wer das noch nicht bekommt, kann ich nur dringend empfehlen, meldet euch an, dass ihr da auch im Verteiler seid. Am Wochenende ist in der Christuskirche eine Veranstaltung Gebetsfasten. Das geht über den Freitagabend bis den ganzen Samstag und dazu soll es ein Video geben. Mats ab.
Wow, Beten und Fasten findet wieder statt.
Diesmal in der Christuskirche.
Endlich wieder mit Christen aus unterschiedlichen Gemeinden beten.
Dass die Gemeinden und christlichen Werke in Dortmund aufblühen.
Und dass wir dabei ein Bewusstsein für unseren gemeinsamen Auftrag bekommen.
Schließlich hat Gott uns bewusst zusammen in diese Stadt gestellt, als seine Leute.
Deshalb bete ich mit, dass durch unsere Gemeinden und Werke viele Menschen in Dortmund zum Glauben kommen.
Um ein Zeichen zu setzen, wie wichtig mir das ist, werde ich an beiden Tagen fasten.
Ich verzichte auf Süßes, Alkohol, YouTube und Ähnliches.
Mich hat im letzten Jahr unsere gemeinsame Gebets- und Fastenaktion total ermutigt und ganz besonders die verschiedenen Gebetsangebote. Deswegen bin ich in diesem Jahr auch wieder dabei.
Halte dir Freitag und Samstag, den 17. und 18. November frei. Ich glaube, von diesen beiden Tagen geht besondere Kraft aus.
Bist du auch dabei?
So, wir hören auf die Predigt. Judith.
Ja, das war jetzt ein steiler Übergang vom Fasten und Beten zur Gastfreundschaft am Tisch. Weiß ich jetzt nicht. Das eine geht ja vielleicht auch manchmal nicht ohne das andere. Von daher, Fasten und Beten an dem einen Tag, Gastfreundschaft an dem anderen. Ich glaube, das ist ganz gut. Genau, der Tisch steht hier. Mit Tellern, mit Suppenschüsseln. Ihr habt auch vorhin Schilder gesehen, vielleicht im Eingang. Passend zu unserer Predigtreihe, in die ich heute mit euch starten darf. Und zwar zum Thema Gastfreundschaft. Unter dem Titel Be My Guest. Also sei mein Gast. Heißt im Englischen auch sowas wie nur zu, bedien dich, so ungefähr. Es geht also um Gastfreundschaft. Aber nicht nur darum, warum es schön ist, jemanden irgendwie zum Kaffee einzuladen oder so, sondern um viel mehr. Ich glaube, wir alle merken, dass das Miteinander in unserer Gesellschaft herausfordernd ist. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, Bedürfnissen, aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Schichten, Milieus, verschiedenes Alter. Und eine Gesellschaft, die so bunt ist, zusammenzuhalten, das ist gar nicht so leicht. Dafür braucht es natürlich irgendwie politische Maßnahmen, das ist klar. Aber dafür braucht es auch die Mitarbeit von jeder und jedem von uns, dass wir in einer Gemeinschaft mitbauen, die zusammenhält, die Menschen wertschätzt, respektiert, schützt, die füreinander da ist. Und das wollen wir auch in der Gemeinde tun. Wir als FEG Dortmund, als eine Gemeinschaft von Menschen, sind eine Keimzelle der Gesellschaft. Auch bei uns gibt es ganz unterschiedliche Menschen, aber auch ganz viele Menschen, die hier nicht vorkommen. Und wenn wir uns hier stetig bemühen, Respekt zu leben, Offenheit zu leben, Wertschätzung zu leben, ein Willkommen zu leben, dann glaube ich, macht das einen Unterschied. Für die Menschen, die hier sind, für die Menschen, die kommen und vielleicht auch für die Menschen, denen wir außerhalb unserer Gemeinde begegnen. Und darum wollen wir uns die nächsten Wochen eben mit Gastfreundschaft auseinandersetzen und beschäftigen, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, mit Blick in die Gesellschaft, mit Blick in unsere Gemeinde und natürlich auch mit einem Blick in die Bibel. Denn da spielt Gastfreundschaft tatsächlich eine total große Rolle. Wenn man so ins Alte Testament guckt, in den ersten Teil der Bibel, war Gastfreundschaft eine Verpflichtung für jeden. Das hat auch damit zu tun, wie damals die Gesellschaft funktioniert hat, in der die Menschen gelebt haben. Es wird ja im Alten Testament vom Volk Israel erzählt und die waren erstmal lange ein Nomadenvolk, die in der Wüste umhergezogen sind. Und auch als sie später Land hatten, wo sie sesshaft geworden sind, waren sie umgeben von Wüste, die noch viel weniger bewohnt war als heute auch. Und Gäste waren dann Menschen, die gereist sind und auf ihrer Reise Unterkunft gesucht haben. Also da waren Menschen, die brauchten einfach einen Platz zum Schlafen. Und damals gab es auch nicht noch so ein Hotelwesen, wie man das heute kennt. Man geht in eine Stadt und kann irgendwo einchecken. Das war damals nicht so. Das heißt, Reisende waren darauf angewiesen, dass sie bei Menschen, die da gewohnt haben, dass sie da aufgenommen werden. Das wurde dann zur Pflicht für die Menschen und auch zum Privileg, dass man den Menschen einen Schlafplatz geboten hat, Nahrung, die zur Stärkung gedacht war und eben auch einen Schlafplatz.
Und das war dann aber nicht nur einfach Pflicht, sondern das war auch Gemeinschaft. Man hat sich beim gemeinsamen Essen kennengelernt, hat sich ausgetauscht über die Erfahrungen auf der Reise und so weiter und so fort. Und es gibt auch Geschichten im Alten Testament, wo Gastfreundschaft misslingt oder ausbleibt. Und das ist immer ein Zeichen von, oh, da läuft irgendwas nicht gut in diesem Dorf, in dieser Gemeinschaft. Und darum laden eben die meisten ein. Das war einfach so. In der Regel waren das Männer, die eingeladen haben, weil das ihre Pflicht war als Hausherr. Aber es gibt auch Geschichten, wo Frauen Gäste beherbergen. Interessanterweise wird wenig darüber gesprochen, ob diese Gäste irgendwie gefährlich sind, wen man sich da so ins Haus lässt. Es wird eher darüber gesprochen, dass man die Gäste vor anderen Gefahren schützt. Vor dem gefährlichen Leben draußen, der heißen Sonne, den wilden Tieren oder auch eben vor Räubern. Und auch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, spielt Gastfreundschaft eine Rolle. Da wird sie als eine der Geistesgaben in der Gemeinde benannt. Also eine Gabe, die Menschen in der Gemeinde nutzen können, um andere zu erbauen, die entscheidend ist für das Zusammenleben und Funktionieren von christlicher Gemeinschaft. Diese Erwähnung zeigt aber vielleicht auch, dass Gastfreundschaft manchen leer liegt als anderen. Spannend ist, dass Jesus auch selbst sehr die Aufnahme von Menschen im Zuhause betont und sie mit ungeheurem Wert versieht. Und zwar spricht er davon in Matthäus 25. Da sagt er, er redet über einen König, der am Ende der Zeiten Gericht halten wird und sagt, dieser König sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir Essen gegeben? Oder wann warst du durstig und wann haben wir dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen, haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleider gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis oder haben dich besucht? Und darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre auch noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Von den Geringen redet Jesus relativ häufig, den eigentlich gering geachteten in der Gesellschaft. Eben ging es um die Kinder, vielleicht auch, was ihr den Kindern getan habt, das habt ihr mir getan. Auch jetzt ihr, was ihr gering geachteten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Und wo ihr Menschen aufgenommen habt, da habt ihr mich aufgenommen. Wo ihr Menschen zu essen gegeben habt, habt ihr mich aufgenommen. Wo ihr einem Fremden um euch den gekümmert habt, da habt ihr euch um mich gekümmert. Jesus stellt es hier unglaublich hoch, wie wir mit anderen Menschen umgehen. So als würden wir Jesus im anderen begegnen. Er stellt es unglaublich hoch, wen wir versorgen, wen wir aufnehmen und wen wir uns kümmern. Die Frage ist ja, warum wird Gastfreundschaft denn so hoch angesehen? Warum scheint das bei Gott so einen hohen Stellenwert zu haben, andere, sich um andere zu kümmern, andere zu versorgen, andere bei sich aufzunehmen? Ich glaube, das ist ihm wichtig, weil Gott selber der ultimative Gastgeber ist. Das ist Teil seines Wesens, Menschen bei sich aufzunehmen, sie zu versorgen und sie unter seinen Schutz zu stellen. Besonders schön ausgedrückt wird das in Psalm 23, im Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Das sagt ein Mensch zu Gott. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. In der anderen Übersetzung steht hier auch, du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast. Weil diese Ölübergießungsgeste auch was mit Gastfreundschaft zu tun hatte. Gott ist Gastgeber. Und wir sind seine Gäste. Gott lädt uns zu sich ein. Er hat einen Tisch gedeckt, hier, vielleicht mit Suppe, mit vielleicht irgendwas anderem, was du gerne hast. Mit dem, was wir brauchen, was uns gut tut, was uns freut. Er versorgt uns, er freut sich über unser Kommen. Und vor allem möchte er aber dabei die Gemeinschaft mit uns. Gott ist aus seinem tiefsten Wesen heraus ein Gott der Gemeinschaft. Das zeigt sich schon darin, dass er ein Dreieiner-Gott ist. Vater und Sohn und Heiliger Geist in einem. Die stehen schon in Gemeinschaft miteinander, in Beziehung zueinander. Also in seinem tiefsten Sein ist Gott Beziehung und Gemeinschaft. Und Gott lädt uns in diese Gemeinschaft ein. Er sehnt sich danach, er freut sich darüber, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. Wenn du zu ihm kommst, sein Gast bist, bei ihm ins Haus kommst und dort verweilst, dich mit ihm an einem Tisch setzt, mit ihm isst und redest und lachst und vielleicht auch mal schweigst und vielleicht auch mal weinst oder dich beklagst. Das ist sein Wunsch. Und all das, so steht es ja auch im Psalm, tut er sogar vor den Augen deiner Feinde. Ich weiß nicht, wer von uns jetzt wirklich Feinde hat, manche vielleicht schon, aber ich finde, dieses im Augen meiner Feinde kann auch heißen, im Angesicht dessen, was dich bedroht, was dich bedrückt, was dir Angst macht, auch im Angesicht vom Bösen in dieser Welt, was uns durch die Medien vielleicht immer wieder in die Augen kommt. Im Angesicht all dessen deckt Gott dir einen Tisch und lädt dich zu ihm ein und zeigt dir so, du bist nicht allein in all dem. Du musst nicht in dieser Welt herumirren, du musst dich nicht selber durchkämpfen, da ist ein Gott, der dir einen Ort schenkt, an dem du ankommen darfst, ruhig werden darfst, auftanken darfst. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, im ersten Buch der Bibel, von einem Propheten namens Esra. Der macht gewisse Prophetensachen und wird dann mit dem Tod bedroht und flieht. Und er läuft tagelang, nächtelang, bis er völlig erschöpft zusammenbricht, bis er Gott sein Leid klagt und im Prinzip sagt, ich kann nicht mehr. Es ist nichts mehr mit mir anzufangen, ich will hier einfach nur noch sitzen. Ich muss sagen, an manchen Tagen kann ich das sehr gut nachfühlen. Getrieben zu sein von dem, was man tun muss, von dem, was man in der Welt sieht, von dem, was anstrengend ist, was belastet, was man irgendwie an Leid miterlebt, vielleicht auch in der Welt, was man alles nicht schafft, irgendwie zu merken, das ist mir zu viel. Und manchmal bilde ich mir dann ein, dass Gott mich da aber noch weiter antreibt, so nach dem Motto, ist aber halt wichtig, stell dich halt nicht so an. Andere haben es viel härter als du, andere sind Mütter. Entschuldigung. Mach halt deinen Job. So stelle ich mir manchmal vor, dass Gott mit mir redet. Mach's halt einfach, ist halt einfach wichtig, stell dich nicht so an. Aber Esra erlebt das anders. Der legt sich schlafen und dann passiert Folgendes. Dann steht dort, Esra streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Hat erstmal keinen Bock mehr, erstmal einen Mittagsschlaf. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, oh, ich habe die ganze Zeit Esra gesagt, oder? Entschuldigung, ich meinte Elia. Gut, ein anderer Prophet mit E. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Elia, nachdem er gesagt hat, ich kann nicht mehr, und sich erstmal zum Schlafen hingelegt hat, bekommt von Gott Essen und Trinken hingestellt. Dann legt er sich wieder schlafen und dann passiert das Gleiche nochmal. Er bekommt wieder Essen und Trinken hingestellt. Und das alles gibt ihm so viel Kraft, dass er dann wieder aufstehen kann. Dass er weiterziehen kann an eine heilige Stelle, wo er dann auch noch eine Gottesbegegnung hat, die ihm dann hilft, seinen Auftrag weiter wahrzunehmen. Gott war sein Gastgeber. Gott hat ihn versorgt mit dem, was er braucht. Gott hat ihm nicht noch seine letzte Kraft geraubt, sondern ihn aufgebaut. Er hat ihm eine Pause verschafft, er hat ihn schlafen lassen, er hat ihn versorgt und er hat sich ihm dann sogar noch gezeigt, er ist ihm begegnet. Und so ist Gott als Gastgeber. Im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht von allen Bedrohungen und Kämpfen auf dieser Welt ist er ein Ort der Ruhe, der Versorgung, auch der Gemeinschaft und Ermutigung. Elia führt danach seinen Auftrag weiter. Er macht weiter, aber nicht eben ohne vorher gestärkt worden zu sein. In seinen körperlichen Bedürfnissen, in seinen emotionalen und auch in seinen geistlichen Bedürfnissen. Du darfst auch zu Gott kommen, so wie Elia, mit deinen körperlichen Bedürfnissen, deinen emotionalen, deinen geistlichen, deinen materiellen. Gott wird dich nicht abweisen. Sondern er wird die Tür öffnen, dich an seinen Tisch führen und vielleicht manche von euch auch auf sein Schlafsofa. Ich glaube, dass das zu Gottes tiefstem Wesen gehört. Uns, das heißt mich und dich, in seine Gemeinschaft mit reinzunehmen, in seinen Raum der Versorgung, in seinen Raum des Schutzes und auch der Liebe. Und darum, glaube ich, wird Gastfreundschaft in der Bibel so betont, weil dadurch weitere Menschen in diesen Raum des Schutzes, der Gemeinschaft, der Liebe mit reingenommen werden. Wenn Menschen gastfreundlich sind, geben sie das weiter, was sie bei Gott erfahren haben. Versorgt zu sein, aufgenommen zu sein. In Johannes 4 lesen wir, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Gottes Liebe zu uns, seine Gastfreundschaft zu uns, die kommt zuerst. Und das wird am deutlichsten eben in Jesus, seinem Sohn. In Jesus ist Gott Mensch geworden, hat sich ganz nah, ganz erfahrbar, ganz anfassbar gemacht. Und Jesus hatte selbst kein Haus, war jetzt also nicht im klassischen Sinne Gastgeber, aber trotzdem vielen Menschen ein Zuhause beschert. Hat mit Menschen gegessen, Tischgemeinschaft mit ihnen gehabt, er hat sie körperlich und seelisch versorgt. Er hat manche mit einem Wunder versorgt, Brot für alle. Und in Jesus hat Gott auch so deutlich gezeigt, ich möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und zwar so sehr, dass ich alles, was uns voneinander trennt, auf mich nehme und überwinde. So sehr liebt Gott, dass er sich in Jesus so hingegeben hat. So sehr möchte er Gemeinschaft mit uns. Und Johannes, der diesen Brief hier schreibt, der folgert daraus, dann müssen wir auch einander lieben, wir Menschen. Wir werden von Jesus reingenommen in diesen großen Raum der Liebe Gottes. Und wir stehen ja aber als Menschen nicht vereinzelt in dieser Welt. Klar, wir sind Individuen, wir sind einzelne Personen, wir sind einzigartig. Aber wir leben auch in einem großen Beziehungsnetz, in einem großen Geflecht von Beziehungen, in die wir reingestellt werden, in Netzwerken. Und all diesen Menschen, mit denen wir in Beziehungen, in Netzwerken stehen, denen wir begegnen, die können wir mit reinnehmen in diesen Raum der Liebe. Können ihnen Gottes Liebe zeigen und sie einladen in diese Gemeinschaft. Zum Beispiel, indem wir andere sehen, sie wertschätzen und nachfragen. Indem wir Danke sagen für etwas, was jemand tut. Indem wir sagen, es ist mir aufgefallen, das hast du richtig gut gemacht. Vielleicht, indem wir für andere beten oder sie segnen. Manchmal tut das richtig gut zu hören, da hat jemand für mich gebetet. Vielleicht indem wir umarmen jemanden, vielleicht vorher fragen, vielleicht möchte auch jemand nur ein High Five haben. Vielleicht jemanden ermutigen, sagen, ich glaube, du schaffst das, brauchst du vielleicht meine Hilfe. Indem wir trösten und mitfühlen, neben jemandem sitzen und einfach das Leid mit still aushalten. Indem wir schützen und verteidigen, wenn jemand angegriffen wird, wenn sich über jemanden lustig gemacht wird. Und ja auch, indem wir einladen und Menschen willkommen heißen. Bei uns zu Hause oder auch hier in der Gemeinde. Da gibt es sicher oft Sachen, die uns daran hindern oder es uns schwer machen. Und wie wir mit denen umgehen, darüber wird Lasse nächste Woche predigen. Wenn im Neuen Testament von Gastfreundschaft gesprochen wird, dann steht da im griechischen Originaltext eigentlich Philoxenia. Und das heißt übersetzt Fremdenliebe. Gastfreundschaft ist Fremdenliebe. Es gibt nämlich in der Bibel neben den reisenden Gästen, die einfach so halt irgendwo hin wollten, auch sogenannte Fremdlinge, also Menschen, die für längere Zeit ins Land kommen, weil sie zum Beispiel in Not waren und geflüchtet sind. Und für die Fremdlinge gab es besondere Regelungen und Gesetze im Alten Testament, zum Beispiel in 2. Mose 22. Unterdrückt die Fremden nicht, beutet sie nicht aus, denn ihr selbst seid einmal Fremde in Ägypten gewesen. Das war für das Volk Israel eine ganz entscheidende Erfahrung gewesen, dass sie selber auch Fremde mal gewesen waren. Sie waren im Exil gewesen, in Ägypten, hatten Sklaverei erlebt und hatten dann erlebt, was es bedeutet, eben fremd im Land zu sein und nicht diejenigen zu sein, die Fremde aufnehmen. Und darum war entscheidend, als sie dann ihr eigenes Land hatten, zu sagen, auch bei uns sollen Fremde willkommen sein, sie sollen nicht unterdrückt werden, nicht versklavt werden, sie sollen hier einen Platz finden. Ich will daraus jetzt keine politische Aussagen über irgendwie den Umgang in unserem Land mit Menschen mit Migrationshintergrund ziehen, dafür sind die Situationen zu unterschiedlich und zu komplex. Aber ich will anhand von dieser Einstellung, die das Volk Israel hatte, schon darauf hinweisen, dass unser christlicher Glaube uns verpflichtet, allen Menschen gegenüber gastfreundlich zu sein und denen Schutz zu bieten, die in Not sind. die verfolgt sind, die unter Bedrohung leiden. Das können Fremde sein, die in unser Land flüchten müssen. Das können Menschen in unserer Mitte sein, die bedroht werden. Das können Menschen sein, die unterdrückt werden, übersehen werden, für die keiner einsteht. Und in diesen Tagen möchte ich besonders auf unsere Pflicht hinweisen, dass wir uns als christliche Kirchen an die Seite von unseren jüdischen Geschwistern stellen in Deutschland. Vor 3 Tagen war ja der 9. November. Da gedenken wir den deutschen Jüdinnen und Juden, die 1938 bei Pogrom ihr Leben verloren haben, in Besitz verloren haben, die vertrieben wurden, verschleppt wurden. Wegen falscher Anschuldigungen, wegen Vorurteilen und Hass, wegen Verschwörungstheorien, wegen Antisemitismus. Das ist lange her und manche sagen heute, was habe ich damit zu tun? Es war irgendwie ein paar Generationen über mir, ich kann da doch nichts für, müssen wir da immer wieder drüber reden. Und ich glaube, ja, müssen wir. In diesen Tagen muss man von jüdischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen hören, dass sie auf der Straße wieder Angst haben. Dass jüdische Kinder sich nicht in die Schule trauen. Die Kirchen haben damals im Nationalsozialismus viel zu spät und oft viel zu wenig gehandelt, um ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen. Und heute ist das unsere christliche und auch unsere menschliche Pflicht, gegen jede Art von Judenfeindlichkeit, jede Bagatellisierung vom Holocaust, von der Shoah zu kämpfen und uns dagegen zu stellen. Gegen Antisemitismus aus jeder Ecke. Ob von rechts oder von links oder islamistischer Ecke. Wir haben eine Pflicht, mit daran zu arbeiten, dass sich so etwas wie der 9. November nie wieder wiederholt. Indem wir gegen antisemitische Bemerkungen oder Witze irgendwas sagen, das nicht stehen lassen, dass wir Verschwörungstheorien deutlich entgegentreten und ja auch, indem wir Politikerinnen und Politikern kein Gehör schenken, die Antisemitismus oder auch Rassismus mit befeuern. Lasst uns da wachsam und lasst uns da deutlich sein. Und dabei dürfen wir nicht den Fehler machen, in antimuslimischen Rassismus zu verfallen. Auch das ist eine Gefahr. Keine Form von Rassismus hat in unserem Land einen Platz. Auch nicht in unserer Gemeinde. Wir sind in diesen Tagen herausgefordert, als Christinnen und Christen, als Kirche, unseren Beitrag zu leisten für ein friedliches Miteinander in unserem Land. Ein respektvolles, da haben wir dran mitzuarbeiten. Und es beginnt in unseren täglichen Begegnungen mit Menschen. Auf der Arbeit, in der Straßenbahn, auf dem Spielplatz, hier in unserer Gemeinde. Unser Gott ist ein Gott, der Menschen zu sich einlädt, der ihnen einen Raum voll Schutz und Liebe gewährt. Und wir, die wir diesen Gott erfahren haben, sind in der Pflicht, weiter Räume zu schaffen, in denen Schutz und Liebe herrscht, in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Indem wir lernen, Menschen zu begegnen, ihnen zuzuhören, sie willkommen zu heißen, egal wie sie sind. Und das fängt im Kleinen an. Gastfreundschaft, willkommen heißen, Menschen begegnen, Gemeinschaft, das will auch eingeübt werden. Und darum haben wir uns für diese Predigtreihe etwas Besonderes überlegt. Hinter mir steht diese schöne Suppenschüssel. Und hier ist keine Suppe drin, sondern ein paar schöne Zettelchen. Und zwar sind das alles kleine Zettel, da stehen Challenges drauf. Also kleine Herausforderungen, Sätze, die euch herausfordern, etwas in die Tat umzusetzen. Was irgendwie mit Gastfreundschaft, mit Gemeinschaft, mit jemanden kennenlernen, mit Willkommen zu tun hat, mit Nächstenliebe. Und davon wollen wir an den nächsten Sonntagen immer eine Herausforderung ziehen. Für diesen Sonntag, für die ganze Woche. Keine Angst, das ist keine Pflicht. Aber wir laden euch ein, euch diese Herausforderung zu stellen. Die Herausforderung anzunehmen, vielleicht einen kleinen Schritt aus eurer Komfortzone rauszutreten und zu sehen, was passiert. Ob ihr neue Menschen kennenlernt, ob ihr was total Peinliches erlebt, ob ihr etwas lernt, einem Menschen neu begegnet, vielleicht sogar Gott darin erlebt, euch einfach diese Herausforderung zu stellen. Und damit fangen wir jetzt direkt mal an. Ich ziehe die erste Herausforderung, ich gucke nicht rein. Aha. Die Herausforderung für heute: Bleib nach dem Gottesdienst mal 5 Minuten länger als sonst und schau, was sich ergibt. Also wenn du den Drang hast, auch jetzt würde ich eigentlich gerne gehen, dann stell den Timer nochmal 5 Minuten, guck, ob du jemanden triffst, ob du angesprochen wirst, ob du noch beim Kaffeedienst mithelfen kannst, ob du noch, weiß ich nicht, einfach eine ruhige Minute hast. Mal gucken, was passiert. Viel Spaß dabei. Gott ist der erste Gastgeber. Er lädt uns ein. Und das wollen wir auch gleich ganz praktisch erfahren im Abendmahl. Da haben wir wirklich wieder einen Tisch, an dem wir kommen dürfen. An dem Gott sagt, ich habe hier etwas für dich. Du kannst mich erfahren im Brot, im Saft. Du kannst schmecken und fühlen, dass ich da bin. Das wollen wir gleich feiern. Aber davor wollen wir noch ins Gebet gehen für die Lage auf der Welt, in unserem Land, darüber hinaus. Stefan hat schon gesagt, heute ist auch noch ein besonderer Tag, der Gebetstag für verfolgte Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, weil es Geschwister eben gibt, die nicht wie wir heute hier friedlich sich versammeln können. Auch an die wollen wir denken. An die wollen wir beten und auch alle anderen, die vielleicht nicht Gastfreundschaft und Willkommen erleben. Amen.
Ich hatte es vorhin gesagt, ich lasse dich nicht alleine tun. Da habe ich Leute auch schon angesprochen, die jetzt eigentlich hier neben mir stehen müssten. Horst und Hans. Und wer mag, kann sich hier noch dazustellen. Wir wollen zusammen für die verfolgten Christen, für Israel, für Krieg, Ukraine ins Gebet gehen. Anneliese, schön. Wunderbar. Noch jemand? Okay. Wir stehen dazu auf.
So, fängst du an mit Israel? Ja, himmlischer Vater, wir sagen dir Dank, dass wir dir auch die Menschen in der Ukraine anbefehlen dürfen. Uns allen sind die schrecklichen Bilder noch vor Augen, Menschen in U-Bahn-Schächten, Menschen in Kellern, Menschen in Trümmern von zerbombten Häusern. Herr, und jetzt kommt der Winter und wir bitten dich, Herr, dass du eingreifst und Gnade schenkst, dass die Angriffe mit Bomben und Raketen auf die Infrastruktur nicht wieder solche verheerenden und schrecklichen, solche Zerstörung hinterlässt. Herr, wir bitten dich, dass du die Menschen begleitest. Herr, aber wir können aber auch von Wundern berichten, die du da vollbringst. Menschen in Angst und Verzweiflung rufen zu dir, sie kehren um. Und ich möchte ganz besonders jetzt hier von 2 Einrichtungen ganz kurz berichten, wo du so vieles tust. Einrichtungen, mit denen ich seit vielen Jahren verbunden bin. Eine für schwerstbehinderte Menschen und eine für Waisenkinder. Und jetzt ganz speziell für Kriegswaisenkinder. Kinder, die man aus zerbombten Häusern gerettet hat. Kinder mit abgerissenen Gliedmaßen. Kinder mit zerstörter Seele. Ach ja, und da schenkst du den Mitarbeitern, den Freiwilligen, so viel Weisheit und so viel Einfühlungsvermögen her, dass sie die Kinder, die teilweise niemand mehr haben, keine Eltern, keine Angehörigen, gar nichts mehr, und sie ihnen jetzt von deiner Liebe erzählen müssen, Herr, dass du da Gnade schenkst und dass viele Kinder in der Angst und Verzweiflung, dass du ihnen ihre Seele, ihre kaputte Seele geheilt hast. Und das große Wunder ist, dass in diesem Jahr viele Kinder dich als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Es sind viele Taufen gewesen, von denen ich ganz viele Bilder bekommen habe. Und dafür seid ihr auch Lob und Dank. Herr, wir möchten dir aber auch die Kriegstreiber anbefehlen, Putin, seine Generäle, dass du sie in ihren Herzen berührst. Herr, schenke du ihnen Unruhe. Herr, dass sie doch begreifen und verstehen, welche Not, welche Elend sie nicht nur in der Ukraine an den Menschen, sondern auch an ihren eigenen Menschen, Bewohnern in Russland anrichten, Herr. Tod und Leid, berühre sie und schenke du baldigen Frieden. Amen.
Ja, der Krieg dauert nun schon in der Ukraine über anderthalb Jahre. Wir haben damals einen Friedensgebetskreis gegründet. So lange beten wir und beten weiter, alle 14 Tage am Donnerstag. Ich lade die Gemeinde auch ein, zu uns zu kommen. Wir brauchen noch Beter, damit dieser schreckliche Krieg in der Ukraine aufhört. Und jetzt ist leider noch ein neuer Krieg dazugekommen. Im Gazastreifen, es ist schrecklich, was da passiert. Israel muss sich wehren, aber wie sie sich wehren, darüber kann man diskutieren. Die Palästinenser leiden, haben Hunger, haben Durst und sind auf der Flucht. Und lieber Gott, lass dieser böse Krieg auch in der Ukraine zu Ende gehen. Gib den Mächtigen dieser Welt deinen Heiligen Geist, dass sie vernünftig werden. Ich bete immer, gib den Mächtigen dieser Welt Liebe und Vernunft und deinen Heiligen Geist. Liebe, Vernunft und deinen Heiligen Geist. Dann hören diese schrecklichen Kriege auf. Die Menschen leiden, Hunger, Elend. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir leben hier in Deutschland in Überfluss. Wir haben alles. Wir können uns das nicht vorstellen. Lieber Gott, bitte, lass diese schrecklichen Kriege aufhören. Gib die Mächtigen dieser Welt, die können das ändern. Bitte, lieber Gott, gib den Mächtigen dieser Welt Liebe, Frieden und Vernunft und natürlich deinen Heiligen Geist. Bitte, lieber Gott.
Lieber Herr, wir danken dir, dass du auf dieser Welt auch im Augenblick noch immer wieder Menschen schenkst, die zu dir finden im Glauben. Und das ist ein Wunder. Jedes Mal ist ein Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und du siehst aber auch, dass gerade in vielen Ländern, auch Afrikas und Asien überhaupt, Menschen verfolgt werden. Und sie müssen ins Gefängnis. Manche werden getötet, sie werden abgeschlachtet, kann man schon fast sagen. Ich bitte dich um dein Erbarmen. Und du siehst, Herr, dass sie ja dich unbedingt brauchen, dass deine Hand sie festhält, dass sie im Glauben bleiben. Auch gerade Nordkorea und all diese Länder, wo wirklich die Not der Menschen so groß ist, die an dich glauben, die immer schon mit dem Tod bedroht sind oder mit schrecklichen Folterungen in Arbeitslagern. Und Herr, ich bitte dich auch für die Kinder dieser verfolgten Christen. Kinder werden schon in den Schulen schikaniert, geschlagen und schlechter benotet. Sie haben weniger Zukunft. Auch das möchte ich dir von Herzen möchte ich dich bitten. Und danke für die Arbeit von Open Doors und dass sie Partner haben in anderen Ländern und dass sie dann Menschen helfen können, auch durch Traumaseelsorge. Nur du kannst dein Reich weiterbauen und ich lobe dich und danke dir dafür. Amen.
Ja, Jesus, die ganze Weltgemeinde leidet mit, wenn Geschwister auf dieser Welt verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. O Pastoren und Missionare unter Lebensgefahr dein Wort verkündigen, noch bereit sind, auch wirklich auch die bitteren Folgen zu tragen, den bitteren Kelch auch wirklich anzunehmen. Es sind viele, richtig viele, und für die sehe ich draußen keine Fahnen wehen. Und ich bitte dich, dass du dich über sie erbarmst, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen Mut gibst, dass du ihnen nahe bist. Dass du uns aber auch über Missionswerke wie Open Doors und andere aber auch Gelegenheit schenkst, dort mitzumachen. Wir wollen an sie denken, weil wir Teil mit dieser Gemeinde sind und wir leiden mit, wenn es diesen Menschen nicht gut geht. Herr, erbarm dich. Wir wollen mit ihnen verbunden sein, durch dich, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Zum Abendmahl habe ich noch ein paar schöne Worte gefunden. Das ist nicht von mir. Abendmahl. Komm an diesen Tisch. Nicht, weil du musst, sondern weil du darfst. Nicht, weil du stark bist, sondern weil du schwach bist. Komm nicht, weil deine Taten dir das Recht dazu geben, sondern weil du Gnade und Hilfe brauchst. Komm, weil du den Herrn, einen, den ich liebst und den gerne mehr lieben würdest. Komm, weil er dich liebt und sich selbst für dich gab. Komm und begegne dem auferstandenen Christus, denn wir sind sein Leib. Wir hören auf die Einsetzungsworte.
Ich lese aus Markus 14, ab 22. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Ich habe eben in der Predigt schon davon gesprochen, Gott war so wichtig, mit uns Gemeinschaft zu haben, dass er in Jesus auf die Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, Menschen begegnet ist und dann für sie gestorben und auferstanden ist. Und er möchte auch mit dir Gemeinschaft haben. Er lädt dich ein, das zu erleben. Seine Zusage, dass du geliebt bist, dass dir vergeben ist und dass du zu ihm kommen darfst. Das kannst du schmecken und dir zusagen lassen am Tisch beim Abendmahl. Wir feiern Abendmahl mit Saft, alkoholfreiem Saft und mit Brot. Da vorne gibt es auch Allergikerbrot, glutenfrei für die, die teilnehmen möchten. Wir haben drei Tische und es wird so sein, dass dort Menschen bereitstehen. Ihr könnt in Gruppen an diese Tische kommen, Abendmahl einnehmen. Und das machen wir so lange, bis alle, die Abendmahl einnehmen möchten, das bekommen haben. Kommt zum Tisch des Herrn. Ihr seid eingeladen.
Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir in Form von gesungenen Gebeten, von Liedern vor Gott treten wollen. Wer gerne mag, darf dazu natürlich aufstehen. Wenn du lieber sitzen bleiben möchtest, auch das ist legitim. Das erste Lied, was wir gemeinsam singen, das greift das Thema des Gottesdienstes oder der Predigt auf. Aber nicht nur dieser Predigt, sondern der gesamten Predigtreihe. Dieses Lied soll uns durch diese Predigtreihe begleiten. Ihr dürft gespannt sein. Ich fand den Text sehr schön und sehr aussagekräftig und unterstreicht, glaube ich, das Thema ganz gut.
Lass sie strahlen wie ein Feuer in der Nacht, dass sie vielen zum Zufluchtsort werden und zum Spiegel deiner göttlichen Macht. Das Verlorene in ihr Heimat finden, die Verzagten neue Zuversicht, dass dein Wort ihn zum Wegweiser werde und die Menschen einander zum Wir wollen dir entgegengehen. Und was du willst, das soll geschehen.
Herr, wir bitten für unsere Familie, dass sie lernen, unser Leben zu teilen. In den guten und schwierigen Zeiten hüll uns in deinen Frieden ein. Lehre uns aufeinander zu achten und deine Versorgung zu bauen. Unsere Sicherheit bei dir zu finden, unsere Sorgen dir anzuvertrauen. Wow.
Wir wollen dir entgegengehen.
Und was du willst, das soll geschehen.
Wir wollen dir entgegengehen. Ständig als wertvoll zu achten, ihn zu segnen und zu ihm zu stehen, ihm mit offenem Ohr zu begegnen, ihn zu tragen, wenn ihn dunkel umgeht, dass er anders ist zu akzeptieren, weil du ihn ohne Vorbehalt liebst. Wow. Den, der auf dich hat,
in Wahrheit und im Geist. Wir beten dich an mit ganzem Herzen. Wir beten dich an mit aller Kraft. Wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken. Wir beten dich an mit unserem Tun. Wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt, in Wahrheit und im Geist. Alles bringen wir, ehren dich allein, wollen immer mehr wahre Bete sein, denn jetzt ist die Zeit, in der sich erfüllt, dass dein Volk dich preist, so wie du es willst, in Wahrheit und im Geist. Wir beten dich an mit ganzem Herzen, wir beten dich an mit aller Kraft, wir beten dich an mit Leib und Seele, hier und jetzt. Wir beten dich an mit unserem Denken, wir beten dich an mit unserem Tun, wir beten dich an mit unserem Leben, hier und jetzt, in Wahrheit und im Geist. Du deine Hand und trägst sie heim.
so bist nur du, Herr. Wer einst Bettler war, wird reich. Und den Kranken schenkst du Heil. Weisen Kindern reichst du deine Hand und trägst sie heim. Wir lieben deinen Namen. Wir lieben deinen Namen. Wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf zu singen. Wir lieben deinen Namen.
Ja, der schöne Gottesdienst neigt sich auch leider dem Ende zu. Wir hören zwar nicht auf, aber wir können auch gerne weitermachen. Die Challenge haben wir gehört, die Herausforderung, nicht? Ich bin auch so Oldschool-Deutsch, ne? Die Herausforderung im Foyer, irgendwas Spannendes zu erleben. Bin auch gespannt. Ja, wer aber noch den Eindruck hat, dass er jemanden mal zum Reden, zum Beten braucht, dazu ist heute auch Gelegenheit. Hier vorne auf den Bänken an der Seite oder hier vorne werden Menschen sein, die Zeit haben, ein Ohr haben, zuhören können, mit dir beten können. Und sonst eben im Foyer, wir haben es ja gehört, die Einladung ist da. Wir haben Kaffee, Tee, wahrscheinlich auch einen Keks und Zeit und freuen uns eben auf Begegnung. Und nach dem Segen bleiben wir noch stehen und singen ein schönes Schlusslied, ein alter Choral. Und da wünsche ich mir, dass wir das kräftig singen, dass das die Streamer hinten auch zu Hause richtig hören, nicht nur Klavier. Judith, die kommt zum Ausgang. Haben wir auch dran gedacht. Wir haben überlegt, wie machen wir das? Hat sich wohl nicht gegeben heute. Die am Ausgang werden die beiden jungen Herren stehen und wollen es mehr rascheln als klingeln hören. Ne? Genau. Wir hören auf den Segen.
Der Segen Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Thank you.